beginning, wenn ich euch sehe, dann bin ich ganz bewegt, auch die Jugendlichen sehe. Ich will euch ein Geheimnis verraten, aber dieses Geheimnis vor dem Geheimnis möchte ich euch noch was vorlesen, wie es so in mir vorher aussah. Ich ordne das gleich, keine Angst. Jeder Mensch hat ja Sehnsucht und so hatte ich auch Sehnsucht. Es gibt eine interessante Geschichte von dem Halleluja-Billy, der lebte in New York. Und zwar so in den Slums von New York, da wo niemand gerne hingeht und wo die Verhältnisse sehr ärmlich waren. Und da hat jemand einen Text geschrieben, aus seiner Familie ein junger Mann, dieser Billy, dieser Halleluja-Billy, der zum Glauben kam. Der hat gesagt, ich habe den Vater gefragt, warum der Himmel so weit ist. Da hat er gelacht und gesagt, ach Junge, so fragt nur der, der nicht gescheit ist. Schluck die Sehnsucht hinunter, wisch die Angst vom Gesicht. Frag nicht, warum alles so ist, wie es ist, denn die Großen wissen es auch nicht. Da habe ich die Mutter gefragt, warum ich so traurig und matt und warum sie so traurig und so matt ist. Da hat sie geweint und geklagt, ach Junge, man ist froh, wenn man satt ist, schluck die Sehnsucht hinunter, wisch die Angst vorm Gesicht, frag nicht, warum alles so ist, wie es ist, denn die Großen wissen es auch nicht. Ihr Lieben, so ging es mir damals auch. Ich hatte eine Sehnsucht und wollte wissen, was ist eigentlich Sache? Was hat der Mensch eigentlich für einen Sinn im Leben? Jeder, der von euch mal 14, 15 Jahre alt war und vielleicht an seine Geschichte denkt, wird auch sagen, ja, ich hatte auch viel Sehnsucht, wollte dieses oder jenes machen, Zeichen setzen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier und da ist es nicht gelungen. So, jetzt lüfte ich das Geheimnis. Heute, genau heute, vor 50 Jahren, hat Gott mich erreicht. Habe ich zum Glauben gefunden. Ich habe letzte Woche mit meiner Tochter eine Tour gemacht. Und zwar in Richtung Rheinland-Pfalz, da gab es ein Freizeitheim, wo ich als Jugendlicher mit hingefahren bin. Das heißt, ich wurde eingeladen von anderen Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben gekommen bist, aber meistens geht eine Einladung voraus, dass man irgendwie eingeladen wird. Und dann waren wir eine Woche da in diesem Freizeitheim und dann ging es auch um mein Leben, um meine Fragen. Viele Fragen, wenig Antworten. Aber während dieser Woche, dieser Freizeit, ging es auch darum, wozu leben wir eigentlich, was ist der Sinn des Lebens und vieles andere mehr. Und ich persönlich hatte letztendlich gar nichts gegen Gott, aber ich konnte nichts mit ihm anfangen. Kam aus keinem christlichen Elternhaus, sondern meine Eltern haben die ganzen Kriegswirren noch mitgemacht und waren damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Und wir als Jugendliche, wir als Kinder haben ihn da so gelebt und mussten das ein oder andere auch schlucken. Bis da einer war, der mich denn einlud auf diese Freizeit. Und das war jetzt, wie gesagt, letzte Woche, bin ich mit meiner Tochter, meiner mittleren Tochter, ich habe drei, beziehungsweise vier, einen Sohn habe ich auch noch, sind wir da hingefahren zu dem Haus. Und manchmal schenkt Gott einen so Situationen, mit denen man gar nicht rechnet. Da, wo wir hingefahren sind, da sah alles noch so aus wie vor 50 Jahren. Das Gebäude konnte man nicht verändern, weil es unter Denkmalschutz stand. Und dann sah ich letztendlich diese Sitzgruppe, das war so eine runde Sitzgruppe, wo ich mich der Pastor gefragt hat, ob ich ein Leben mit Jesus wagen möchte, ob ich ihm mein Leben übergeben möchte. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden, aber ich habe es gemacht. Und seitdem bin ich 50 Jahre dabei und habe keinen Tag bereut. Ich sage das nur zur Ehre Gottes. Und als ich euch da entschuldigt, als ich euch da habe singen sehen, ich musste erst mal sitzen bleiben, weil mir stotterten ein bisschen die Knie. Weil da sangen wir auch so fröhliche, tolle Lieder. Und ich bin heute noch begeistert. Also, geistlich bin ich 50 geworden. Ich sehe schon älter aus, das macht aber nichts. Es kommt immer darauf an, wie man es innerlich aussieht. Ja. Ja, ihr Lieben, es gibt ja, und das habe ich uns jetzt kommt die Predigt erst. Ich möchte euch so ein bisschen Anteil haben lassen an dem, was Gott bewegt. Wir Menschen, und so bin ich ja auch aufgewachsen, auch ihr jungen Menschen, aber auch ihr Erwachsenen, ihr wisst ja auch, wir wollen immer ganz gerne Zeichen setzen. Zeichen setzen im Leben. Das erleben wir immer wieder, wenn wir Leute sehen, auch Leute, die so ein bisschen Vorbilder sein wollen, die haben immer ein Zeichen, was sie setzen wollen. Das heißt, sie wollen etwas bewirken, was ein Stückchen vielleicht die Welt, aber auch uns persönlich vielleicht ein bisschen verändert. Wir wollen gern was machen. Und es ist so, dass wenn man was machen möchte, dann hat man auch ein Ziel. Als ich so 10 Jahre alt war, auch schon lange her, war ich immer ein Ausreißer in gewisser Weise. Immer wenn es so Situationen in meinem Leben gab, wollte ich immer weg. Und meine Eltern mussten ab und zu mal sozusagen die Polizei rufen, weil ich wieder verschwunden war. Weil ich was vorhatte. Ich wollte raus. Endlich mal raus. Kennt ihr das? Endlich mal raus. Die Konfirmanden, ich weiß nicht, ob wir hier welche haben, weil sie sagen, oh, ich möchte endlich mal raus. Und es fängt schon an, wenn ich erstmal aus der Schule bin. Wenn ich erstmal einen Führerschein habe. Wenn ich erstmal einen Job habe. Wenn ich eine Freundin habe. Oh, endlich mal raus. Aber das endlich mal raus hört nicht auf. Geht permanent so weiter. Hört nicht auf. Und mit jedem, wir wollen mal raus, letztendlich wollen wir ein Zeichen setzen. Und ich, wie gesagt, war auch so ein Typ, der mal raus wollte. Und die Polizei kannte mich aber schon in gewisser Weise. Und auch mein Aufenthaltsraum. Und dann haben sie mich mal wieder geschnappt und dann sagte der eine, wo willst du denn hin? Ja, ich möchte da und da hin. Und dann sagte der Polizist, ach, das haben schon viele gesagt. Komm mit. Hier ist die Welt zu Ende. Und es geht ab nach Hause. Ja, ich weiß nicht, wer es als Kleinkind schon erlebt hat, aber manchmal sind so unsere, ja, unser Drang so nach außen zu gehen. Wir wollen Zeichen im Leben setzen. Jeder Mensch hat ein Ziel oder mehrere Ziele vor Augen. Das ist einfach so. Kann auch sein, dass man die Ziele mal aus den Augen verliert, weil dann sich plötzlich ein anderes Ziel aufgetan hat, was wir dann verfolgen. Wir sind da ja sehr variabel. Aber letztendlich wollen wir Zeichen setzen und auch dafür Sorge tragen, dass das so hält. Als mein Sohn 8 Jahre alt war, da haben ihm die Großeltern, Mensch, ärgere dich nicht, beigebracht. Das ist ja ein bekanntes Spiel, alle kennen es. Warum heißt es, Mensch, ärgere dich nicht? Weil sich viele ärgern, wenn sie in einer gewissen Situation, Spielsituation sind. Dieses Mensch, ärgere dich nicht, haben wir als Eltern ihm nicht beigebracht, sondern sozusagen die Großeltern haben ihm das beigebracht. Und es war aber so, dass die Großeltern letztendlich sehr großzügig waren, was die Auslegung des Spieles anging. Und so spielten sie, und obwohl er manchmal normalerweise rausgeschmissen worden wäre, haben die Großeltern es gewähren lassen. Sie hatten sozusagen eigene Regeln aufgestellt und er war immer der Gewinner. als er mal zu Hause, wenn das Menschenärger die nicht gespielt hatte, merkte er, hier gelten ganz andere Regeln. Erstens halten wir uns an die Regeln, zweitens ist das Vorschrift und drittens ziehen wir das durch. Mein Sohn hatte aber eine niedrige Frustrationsgrenze. Und die machte sich ja noch schnell bemerkbar, indem er alle Knöpfe oder alle Figuren sozusagen vom Tisch wehte, weil er diese Regeln nicht eingesehen hat. Er dachte, die Regeln, die ihm seine Großeltern beigebracht haben, die hätten doch einen Wert. Und viel mehr, also außerdem hat es viel mehr Spaß gemacht, bei den Großeltern zu spielen. So musste er merken, dass die Zeichen, die er gesetzt hatte, letztendlich keine Gültigkeit hatten, sondern dass man wahrhaftig spielen muss. Warum haben die Eltern ihn gewinnen lassen? Die Großeltern. Weil sie ihn so lieb hatten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Kinder, Enkelkinder habt. Da ist man wahnsinnig großzügig. Ich sehe das bei meinen beiden Enkelkindern auch. Wenn Opa kommt, wird alles gemacht. Auch manchmal nicht zur Freude der Eltern. Deswegen fahre ich auch nicht so oft hin, weil die dann immer wieder so oft aufräumen müssen. Das ist nur nebenbei. Gewinnen lassen, warum? Weil wir gerne Zeichen setzen möchten. Wir möchten letztendlich Zeichen setzen, aber manche Zeichen sind sehr fragwürdig. Wenn wir heute schauen, so in unsere Weltlage, wer das Zeichen setzen will, auf Biegen und Brechen, wer sich nicht an Spielregeln hält, wer plötzlich alles beiseite schiebt, was Frieden angeht, was Auskommen angeht, dann merken wir plötzlich in dieser Welt, ja, es gibt auch solche Leute, die sich als Friedensstifter ausgeben, aber letztendlich Leute sind, die anderen die Freiheit nehmen. Und das ist falsch. Aber es gibt Menschen, die Zeichen setzen wollen, obwohl diese Zeichen sehr boshaft sind und nicht das Leben ausmachen. Ich habe mal einen jungen Mann gefragt, was er so macht. Ich habe gerade hier die Gesangsgruppe auch gefragt, was sie zum Einzelnen machen. Es war sehr spannend, interessant. Und das mache ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich bin immer sehr neugierig. Und frage, was machst du denn gerade? Was lebst du denn gerade? Und dann sagte er, ach so, ich weiß noch nicht. Ich habe noch nicht meinen Platz gefunden. Finde ich toll, wenn einer sagt, ich habe noch nicht meinen Platz gefunden. Ich kann das noch nicht alles so ordnen, was mein Weg ist. Ich kann das sehr verstehen in der heutigen Zeit, weil sich ja vieles verändert, permanent. Und wir müssen uns ja immer auf Situationen letztendlich neu einstellen. Und das ist schwierig zu sagen, ach, ich mache das und das. Nein, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe aber nochmal jemanden gefragt, einen anderen, der sagte, ich will etwas schaffen. Ich will etwas schaffen, von dem man noch nach 500 Jahren redet. Der war ganz schön, wieder mal gut drauf, war von sich selbst überzeugt. Aber wir wissen, dass es sowas auch gibt. Im Positiven wie im Negativen. Dass man Zeichen setzen kann. Er wollte etwas schaffen. Er wollte sozusagen in die Geschichte eingehen. Er wollte etwas Bleibendes sozusagen schaffen, was man nicht vergisst, wo man nach 500 Jahren noch drüber redet. Er wollte sozusagen über das Vergängliche und Vergebliche hinauswirken. Es gibt Leute, die reden oft über Dinge, aber wir merken auch plötzlich, wir merken auch in der Geschichte, dass manche Dinge verblassen. Dass plötzlich Dinge heute anders sind. Ich erlebe das auch schon. So, dass plötzlich Dinge so verblassen. Auch Beziehungen verblassen manchmal. Es tut mir manchmal leid und ich selbst musste das auch so ein bisschen lernen, dass manchmal so Dinge verblassen, weil sie plötzlich nicht mehr so aktuell sind. Und dann, das ist manchmal für Menschen sehr, sehr schwierig. Wenn plötzlich Freundschaften nicht mehr da sind. Wenn Beziehungen irgendwie ja fast auslöschen. Das ist nicht immer böse Absicht. Das ist manchmal so in der Zeit, wenn man gerade in Zeiten, wo man sich verändert, wenn man aus Schule kommt, wenn man studiert, wenn man Familie gründet und dies und jenes. Und ich komme aus einem Jugendkreis, da ist das genauso gelaufen wie bei den meisten von euch auch. Verblassen Dinge. Ich bin ja nun im Ruhestand, obwohl es, wo man sagen, man mir nicht ansieht. Vorsicht. Aber ich habe jetzt angefangen, Menschen zu besuchen, mit denen ich mein Christsein geteilt habe. Und immer, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, fahre ich nie ein Restaurant an, eine Raststätte oder Hotel, sondern ich übernachte immer bei Christen. Sag, hallo, hier ist Peter. Weißt du noch? Ja, sagen die immer. Komm vorbei. Dann komme ich da nicht nur vorbei, sondern übernachte ich auch eine Nacht. Also jetzt, letztes Jahr musste ich ja viel mit dem Fahrrad fahren. Die Leute waren erstaunt und ich hatte keine Absage gemacht. Und dann kamen wir sozusagen auf Themen, auf christliche Themen, die unsere Jugendzeit zum Beispiel begleitet haben. Das hört nicht auf. Deswegen, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst letztendlich, Mensch, ja, der ist ja weit weg, ich weiß gar nicht, was der macht, aber würde mich schon mal interessieren, besuch die mal. Besuch die mal. Wir wollen Zeichen setzen. Wir wollen sozusagen etwas ausrichten, worüber noch in der Ewigkeit gesprochen wird. Darum geht es. Gott hat ein Zeichen gesetzt. Und darauf kommt es an, dass Gott ein Zeichen gesetzt hat für dein und für mein Leben. Wie heißt es doch so schön? Und da steht sozusagen in Johannes 3, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ja ein ganz bekannter Vers. Ein ganz bekannter Vers. Aber manchmal gehen wir da so oberflächlich drüber hinweg und haben die Bedeutung gar nicht so richtig verstanden. Das ging mir damals auch so. Und vielleicht kann ich euch heute Morgen ein bisschen weiter, was es eigentlich für dich und für mich bedeutet. Wenn es hier heißt, also als erstes, also hat Gott die Welt geliebt, dann möchte ich euch heute Morgen sagen, dass Gott einen Anfangspunkt gesetzt hat. Den hat er nicht revidiert. Den hat er nicht außer Kraft gesetzt. Sondern der hat Gültigkeit. Und das ist die Liebe, die er gesetzt hat zu uns Menschen, ohne Wenn und Aber. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Über den Begriff Liebe wird viel geredet. Und in allen Richtungen, in allen Schattierungen gibt es sowas. Und manchmal haben wir auch eine Vorstellung von Liebe und die stimmt gar nicht überein mit dem, was Gott sich eigentlich unter Liebe vorstellt. Wenn es hier also heißt, also, das heißt mit anderen Worten, da wird ein Punkt, ein Ausrufezeichen gesetzt. Also, ich habe mich für den Menschen, für dich und für mich entschieden. Vielleicht sagst du, ja, das ist mir theoretisch klar. Aber wenn ich so die praktische Umsetzung sehe, da habe ich manchmal den Eindruck, es hapert. Da ist es alles nicht mehr so wunderbar und so herrlich. Und da hat es auch Spuren hinterlassen, letztendlich in meinem Leben. Aber trotzdem, ich möchte dir sagen, dass letztendlich dieser Standpunkt oder das, was da Gott losgetreten hat, so sei es mal ganz locker, das ist eine Liebe, die wir bis ins Letzte gar nicht so richtig ergründen können, weil wir immer noch irgendwelche Aussagen haben, die das alles so ein bisschen revidieren wollen, menschlich. Aber Gottes Liebe ist nicht zu revidieren. Sie ist da. Du musst es zulassen. Das Zweite,
Er hat eine Entscheidung für dich und für mich getroffen. Dadurch, dass er Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde geschickt hat. Das kannst du sagen, kenne ich doch, habe ich auch schon gehört, nicht nur einmal, sondern öfter. Nein, die Liebe Gottes, ihr Lieben, die Liebe Gottes lässt Taten folgen und die Taten werden nicht revidiert, sondern sie haben Bestand. Wenn ich dich fragen würde, oder wenn ich mich manchmal fragen würde, was ich an Liebe investiert habe, da habe ich an manchen Stellen erlebt in meinem Leben, dass es nicht so funktioniert hat. Dass das, was ich also an Anspruch vorhatte letztendlich, diesen Punkt zu setzen, dass ich manchmal meine Ansprüche runtergeschraubt habe, weil ich gemerkt habe, diese Liebe reicht hier und da und in diesem oder jenem Bereich oft nicht aus. Wie Paare können da ein Lied von singen. Manchmal reicht die Liebe nicht aus. Manchmal sind wir begrenzt. Manchmal geht uns im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus. Aber bei Gott ist es anders. Er hat eine Entscheidung für dich getroffen. Man muss sich das mal vorstellen, obwohl Gott wusste, wir leben ja jetzt in der Passionszeit, wie sein Leben verlaufen wird, bleibt er bei der Aussage. Er revidiert das nicht. Ein Vater gibt seinen Sohn hin. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was muss das eigentlich für eine Liebe sein? Ihr, die ihr Kinder habt, man gibt doch alles hin. Und wenn da jemand kommt, der das sozusagen sich nicht wünscht oder ablehnt oder es bekämpft, was würde man dann als Vater alles tun? Nein, Gott hat es trotzdem gemacht, obwohl er wusste, wie es ausgeht. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das war seine Motivation. Das war sein Antrieb. Das hat er sich letztendlich nicht nehmen lassen, sondern er hat sozusagen diesen Antrieb erfüllt. Er hat es erfüllt. Es gibt ja Leute letztendlich, die sich viel vornehmen, und letztendlich dann irgendwie auf der Strecke bleiben. Und das, wenn ich das so sage, dann könnt ihr mal in eure eigene Biografie hineinschauen, wie oft ist euch das misslungen mit der Liebe, hier oder da, in welchem Bereich auch immer. Es ist nicht nur die Sexualität, sondern es umfasst ja viel, viel mehr. Und wie oft wird die Liebe besungen und letztendlich in der Praxis, ist das ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also, er hat eine Entscheidung für dich und für mich getroffen, ohne Wenn und Aber. Drittens, er hat seine Entscheidung Taten folgen lassen, indem er, das habe ich ja gesagt, Jesus auf diese Erde sandte und damit seine Liebe zu uns praktisch werden lassen. Das ist nicht nur Theorie geblieben, sondern da ist auch was daraus entstanden. Denk mal so, gerade jetzt in der Passionszeit, sollen wir darüber nachdenken, über das Leben Jesu, über das Leben und Sterben Jesu, wie ist er Menschen begegnet? Erstens, er war wahrhaftig. Er machte keine Kompromisse. Seine Worte waren klar und eindeutig. Und man wusste, woran man bei ihm war. Und das Fünfte, und das begreifen wir oft sehr schlecht, er hat sich schon im Vorfeld für dich und für mich entschieden. Entschieden. Ihr Lieben, das bewegt mich bis heute noch, als ich da saß in diesem Raum, wo ich mein Leben übergeben hat. Da war das der Punkt. Ich musste zwar auch eine Entscheidung fällen, aber er hat sich in erster Linie für mich entschieden, damit ich die Entscheidung fällen kann. Also wo ist dein Misstrauen? Das Misstrauen ist meistens bei uns selbst. weil die immer meinen, nee, da müsste doch noch ein Haken sein. Ne? Und sonst sagt man nicht, guck dir die Verträge an, muss mal gucken, wo ein Haken ist. Aber man findet keinen, das macht es schwierig. Wenn wir den Haken wissen, wissen wir, worauf wir uns einlassen. Aber da ist kein Haken. Die meisten Haken, die gesetzt werden, setzen wir. Setzen wir selbst. Mit Unglauben. Damit, dass wir es nicht so annehmen wollen. Ich habe mir jemandem was geschenkt, den ich sehr schätze. Der hat auch einen runden Geburtstag. Und da habe ich das geschenkt, der macht es auf und der wusste auch ungefähr, was das gekostet hat. Und der sagte, das kann ich nicht annehmen. Kann ich annehmen. Doch, du sollst es annehmen, habe ich gesagt, weil ich dich so schätze, weil ich dich mag. Es ist schön, dass du es gewünscht hast und ich freue mich, dass ich dir das schenken kann. Der konnte sich nicht freuen. Er hat immer nach Worten gerungen. Und ja, ich mach's mal wieder gut. Ich weiß ja, dass du in diesem Glaubenswerk arbeitest, ich mach's mal wieder gut. Gib mal eine Spende. Weil man ja nicht so gern in des anderen Schuld steht, nicht? Das muss ja ausgewogen sein. Nein, wir können nichts aufbieten. Wir müssen uns nur von dieser Liebe letztendlich beschenken lassen. Deswegen hat er es praktisch werden lassen. Und das Vierte. Es stellt die Frage der Entscheidung nämlich, ob wir uns auf ihn einlassen wollen und es tagtäglich erglauben. Und das, ihr Lieben, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Der Glaube muss tagtäglich erglaubt werden. Warum? Weil er immer wieder in Frage gestellt wird. Das erleben wir in der Auseinandersetzung mit Menschen. Ich erlebe das permanent. Dass Dinge erglaubt werden müssen. Weil die Welt, in der wir leben, in der säkularen Welt, in der wir leben, ist eine andere. Wir wollen alle sozial sein, wir wollen alle harmonisch sein, aber wir wissen auch, was das für Arbeit macht. Was das manchmal für Auseinandersetzungen bringt. Und manchmal haben auch Menschen Ideen, wie man das machen kann, und das hört sich alles toll und sozial und auch richtig an. Und trotzdem erleben wir den Terror, Krieg und vieles andere tagtäglich, wenn wir die Nachrichten schauen. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, nur einmal Nachrichten zu gucken. Weil sonst wird man depressiv. Ich möchte mich nicht auf diese Seite begeben. Ich bin deswegen nicht sozusagen fahrlässig, ich bin realistisch in diesen Dingen. Weil sich Schuld und Sünde und alles, was damit zusammenhängt, das ist schon damals zur Zeit Jesu auch gewesen. Bloß heute ist alles ein bisschen moderner geworden. Moderner geworden. Aber manchmal belastet uns das. Aber Jesus kennt diese Dinge. Und deswegen ist es auch wichtig und deswegen ist der Glaube auch nicht so einfach, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Habe ich auch erlebt. Sonst bedeutet auseinandersetzen. Bloß die Frage ist, wie wir uns auseinandersetzen. Du musst dich tagtäglich entscheiden und somit ein Zeichen geben, mit ihm zu leben. Das ist mein persönlicher Wunsch, den ich im Glauben habe. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wenn ich morgens sozusagen meinen Tag beginne, dann stehe ich schon im Gebet auf. Dann sage ich, Jesus, du weißt um meine Termine, du weißt um die Dinge, die ich zu regeln habe. Du weißt, dass ich heute zum Beispiel schwere Gespräche habe. Heute möchte ich am liebsten frei machen, aber das geht leider nicht. Aber ich bitte dich, dass du dich heute durch mich benimmst. Das ist das, was ich mir wünsche. Gelingt nicht immer. Die Leute, die länger mit mir befreundet sind, die sagen mir das auch. Aber ich wünsche es mir. Deswegen, unser Christsein soll nicht aufgesetzt sein, sondern es soll durchdrungen sein von der Liebe, von dem, was Jesus durch uns entscheiden möchte. Und das sind Zeichen. Das sind Zeichen fürs Leben. Diese Zeichen gehen sozusagen, und das ist das Tolle, was ich euch mal sagen möchte, das habe ich nämlich auch neu gelernt. Dieses Zeichen geht über den Tod hinaus, nämlich ins ewige Leben. Ich mache mir schon so ein bisschen Gedanken. Ich habe so 3/4 meines Lebens so, sagt man so statistisch, hinter mir. Ich muss sagen, ich sehe manches gelassener. Nicht gleichgültig, aber gelassener. Ich weiß nicht, ob wir hier einige Herren haben, die so in meinem Alter sind. Man wird gelassener, aber man wird nicht gleichgültig. Das ist der Unterschied. Manche werden im Alter auch gleichgültig, ne? Aber, wenn das Zeichen sozusagen, das Gott setzt, über den Tod hinausgeht, was bedeutet das eigentlich? Es gibt so einen schönen Vers in der Offenbarung, der hat mir das so schön leicht gemacht. Da heißt es, da redet der Johannes aus der Offenbarung: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit. Da kann ich sozusagen mitgehen. Das ist ja einfach so. Aber jetzt kommt ein ganz steiler Satz. Und da ziehst du die Schuhe aus. Sie ruhen von ihrer Arbeit, denn, und jetzt kommt es, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das ganz praktisch bedeutet? Dass da an Zeichen, die wir setzen im Namen Jesus, dass das nicht verloren geht. Ihre Werke folgen ihnen nach. Entschuldigung. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Vielleicht hast du hier und da mal mit so den Eindruck, ach, das hat nichts gebracht. Ach, das ist doch viel. Wichtig ist doch, was hinten rauskommt. Wir sind immer so oft zeigen, das muss immer, wenn wir was bewegen, dann muss auch was passieren. Wir müssen also diese Frage stellen, was für Zeichen setzen wir und warum setzen wir sie und sind das nicht mal ziemliche Fragezeichen, die wir da setzen in mancherlei Hinsicht in unserer Beziehung. Vielleicht wirst du und ich, wir werden vielleicht nicht in die Geschichtsbücher eingehen von berühmten Menschen, die das Land in irgendeiner Hinsicht geprägt haben. Vielleicht wird das so sein. Aber in der Ewigkeit, und das finde ich das Tolle, in der Ewigkeit hat es Gültigkeit. Ist es gültig? Da brauchst du keine Angst mehr haben, dass es irgendwie verloren geht, sondern ist bei Gott gut aufgehoben. Es ist letztendlich bedeutsam. Und deswegen werden wir, entschuldige, dass ich jetzt von Ewigkeit rede, aber wenn wir eines Tages bei Gott, bei Jesus sein werden in der Ewigkeit, dann werden wir nicht Themen haben, die wir in dieser Welt hatten. Das sind nicht die Themen. Kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie da immer nur Halleluja zu singen. Vielleicht wird es so sein, aber vielleicht wird es anders sein, sodass ich mitsinge. Sondern wir werden daran erinnert, an die Zeichen, die wir gesetzt haben, die etwas gebracht haben, was Ewigkeitswert hat. Wir werden austauschen, wir werden teilen miteinander die Dinge. Weißt du noch da und da? Oder weißt du noch in dieser oder jener Situation? Wow! Das meint Johannes, dass sozusagen, dass ihre Werke ihnen folgen, egal ob es geistige Werke sind oder ganz praktische Werke. Deshalb, wo du gerade im Einsatz bist, vielleicht hast du manchmal den Eindruck, dass du frustriert bist, dass es nicht so rund läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Das gibt es ja immer. Aber wenn wir es sozusagen für Jesus tun, dann hat es ewigen Bestand. Ewigen Bestand. Gott bietet dir und mir eine wunderbare Möglichkeit, an das wir als Kinder teilhaben, nämlich an seinem Werk und Reich, das von Ewigkeit zu Ewigkeit dauert. Was wir sozusagen leben im Namen Gottes tun, beziehungsweise welche Zeichen wir setzen, das wird in der Ewigkeit Gesprächsstoff sein. Gesprächsstoff. Gesprächsstoff in dieser Welt wird oft, wenn irgendwas nicht läuft, weil was falsch gemacht wurde, wenn Menschen schuldig werden, dann ist das Gesprächsstoff. Deshalb, das ist unser Gesprächsstoff. Wir leben in dieser Welt, richtig? Und das ist nicht einfach, richtig? Und es fordert Auseinandersetzung, richtig? Aber wenn wir Jesus in diesem Gespräch, in diesem Tun, theoretisch wie auch praktisch mit einbeziehen, dann haben wir auch die Verheißung, dass es gelingt. Glaube ich. Und wir können auch schon, der eine oder andere kann bestimmt erzählen, was schon in seinem Leben durch den Glauben passiert ist. Aber das geht weiter. Das geht weiter. Deswegen geht es im Glauben nicht um Runderneuerung. Nicht? Runderneuerte Reifen sind sehr schön, aber was ist der Nachteil? Sie sind immer alt. Das ist auch keine Altersfrage. Es gibt Leute, die erzählen mir, was sie vor 25 Jahren erlebt haben im Glauben. Das ist sehr schön. Aber was ist denn jetzt? Was bewegt uns denn jetzt? Ich will euch heute Morgen nicht ärgern. Ich will euch ein bisschen auf die Spur bringen. Wann hast du letztes Mal dein tiefstes geistliches Erlebnis gehabt? Es geht nicht immer um große Zeichen. Aber es geht um etwas, was Gültigkeit hat, was gültig ist. Und was gültig ist, das kann dir nicht genommen werden. Vergeht auch nicht im Sterben, sondern es bleibt, weil es bei Gott gut aufgehoben ist. Auch die kleinen Zeichen. Das ist das, was ich dir wünsche. Am Anfang sagte ich, dass ich mein 50-jähriges Jubiläum feiere. Da machen manche ein Fest. Ne? Feste sind schön. Ich habe beschlossen, mein 50. geistliches Jubiläum hier zu verbringen. Wie kann man nur so doof sein? Nein. Ich wollte mich eigentlich mit mir feiern, aber ich habe gesagt, nee, ich habe einen Termin. Auch einen Feiertermin. Ich feiere heute Gottesdienst mit euch. Und das ist das schönste Geschenk. Ihr lacht noch? Gut. Dann wollen wir noch beten zusammen. Jesus hat mir schon wieder viel zu lange gepredigt, würde meine Tochter sagen. Aber ich danke dir, dass ich sagen durfte, was mich bewegt bei dir. Ich danke dir, dass du Wort gehalten hast. Wort gehalten hast zu uns Menschen, dass du auch den Wort Taten hast folgen lassen, indem du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast, der uns so unendlich liebt. Und ich danke dir, Herr, dass nichts verloren geht, was wir für dich investieren, auch wenn es manchmal mühsam ist. Und wir uns manchmal fragen, ob sich das eine oder andere noch lohnt. Ja, ich kenne diese Gemeinde nicht, ich kenne keinen hier so richtig, aber du kennst jeden Einzelnen und weißt gerade, was er braucht oder was er sich wünscht. Ich denke, dass wir die Haltung einnehmen, dass wir uns einbringen, damit Dinge vielleicht auch besser werden, damit Dinge gut werden. Und da, wo was zu korrigieren ist, da kannst du auch Dinge korrigieren, damit sie wieder gut laufen. Ich danke dir, dass du da der beste Mann bist, den wir haben können, weil du uns einen guten Rat gibst, der Ewigkeitswert hat. Ja, da will ich mich auch die nächsten Jahre darauf einlassen. Ich weiß nicht, wie lange du mir noch gibst, aber das möchte ich. Da möchte ich darauf vertrauen. Ich bitte dich, dass du auch alle die hier sitzen, darauf vertrauen, damit du durch uns Geschichte schreiben kannst, die bleibt bis in Ewigkeit. Amen.